kommuniziert Übungsbett dann völlig durcheinander zu kommen, wird also heute ein bisschen was gekürzt und das ist das Organisatorische, was Sie eben auch selber lesen können. Aber nicht völlig, wir werden schon ein paar Dinge besprechen. Erstmal ganz wichtig, die ganzen Dinge, die das Organisatorische betreffen, sind hier auch auf dieser Webseite zu finden und sind auf den Folien zu finden. Das heißt, ich muss es nicht zum dritten Mal noch erzählen, das können Sie auch lesen. Wichtig, wenn Sie Fragen haben, und Sie werden höchstwahrscheinlich während des Sommersemesters die eine oder andere Frage haben, insbesondere Fragen zu Übungen, dann bitte über Piazza stellen die Fragen und umgedreht, wenn wir irgendwelche Ankündigungen haben, typischerweise auch zu Übungen, dann werden wir die auch über Piazza verbreiten. Das heißt, wenn Sie das mitbekommen wollen, dann sollten Sie sich dort registrieren. Dann die Vorlesungstermine sind Ihnen sicher bekannt. Was nicht so klar sein könnte, ist, was ist diese Sprechstunde donnerstags von 16 bis 16.45 Uhr, also jetzt anschließend an die Vorlesung. Das dient dazu, um direkt nach der Donnerstagvorlesung Fragen klären zu können. Und das findet drüben bei uns in Hörsaal 1 statt. Und das findet nur dann statt, wenn Sie kommen und Fragen haben. Das heißt, ich werde dort sein und es wird einer der Mitarbeiter der Übungsleitung dort sein. Und dann können Sie Fragen stellen und die Fragen können sowohl zum Inhalt der Vorlesung sein, dann werde ich das typischerweise erklären, oder eben auch obligatorische Fragen, da fragt für den Übungen, dann wird das der Mitarbeiter erklären. Und wenn eben nach 10 Minuten niemand da ist, dass man alle, die da sind, keine Fragen haben, dann ist das Ganze auch wieder vorbei. Das heißt, es ist wirklich nur on demand. Ja. Ich kann es noch lauter machen, ja. Das ist das Lauteste, mehr geht nicht. Da müssen wir den Maschinenbauern reden, dass sie ein bisschen mehr Power reinmachen. Gut, ich hoffe, dass die Sprechstunde trotzdem angekommen ist, weil so der Zweck davon ist. Das sind eigentlich die beiden einzelnen Dinge, die ich zum Organisatorischen sagen wollte. Und jetzt, wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie einfach um 16 Uhr rüber und dann können Sie die Fragen gerne stellen. Aber sonst würde ich tatsächlich mit der Einleitung der Vorlesung beginnen. Genau, das kann man alles springen. Und das ist also wichtig, dass Sie diese organisatorischen Dinge insbesondere zum Übungskonzept lesen, aber lesen ist da auch völlig ausreichend. Das muss nicht hier nochmal etabliert werden.
Und jetzt möchte ich zum Inhaltlichen kommen. Was sind die Inhalte der Vorlesung und wie ist die Vorlesung ganz grob strukturiert? Und die Dinge, die noch mit denen wir uns in den ersten Viertel der Vorlesung etwa beschäftigen werden, sind endliche Automaten und regionale Ausdrücke. Das ist zumindest, was die regionalen Ausdrücke angeht, sind das Dinge, die Sie vom Praktischen her hoffentlich bereits schon kennen, einfach dann durch den Umgang mit Linux. Endliche Automaten sind ein anderes Beschreibungsmittel, um auch Mengen von Strings darzustellen. Und das ist also absolutes Basiswissen, das jeder Informatiker haben muss. Grundlage für vielfältigste Analysen, Textanalysen, digitalische Analysen, Programmiersprachen, aber auch Dinge, wo man vielleicht erst nicht dran denken würde, Kommunikationsprotokolle, deren Ablauf zu spezifizieren. Auch das wird häufig mit regulären Ausdrücken gemacht oder endlichen Automaten. Dann eine Ebene weiter oben, das heißt etwas mächtiger, kommen die sogenannten kontextfreien Grammatiken und auch die dürften Ihnen schon begegnet sein im Rahmen von Programmiersprachen und das ist eben die Grundlage der syntaktischen Analyse von Programmen und die Details davon, das kriegen Sie in Vorlesungen, wie zum Beispiel vom Compilerbau vermittelt, aber hier wollen wir zumindest die Grundlagen legen, damit Sie eben, das Basiswissen über kontextfreie Grammatiken haben, insbesondere was können Sie und was können Sie aber auch nicht. Das war Vorlesung, der ist sehr syntaktisch, da geht es immer um Zeichenketten und Verarbeitung von Zeichenketten, Erkennen von Zeichenketten. Der zweite Teil ist ein Stück abstrakter, aber fast noch grundlegender. Und da geht es in der ersten Hälfte um die Theorie der Berechenbarkeit. Das ist einfach die Frage, was kann der Rechner überhaupt? Und ich muss Ihnen sagen, als ich im Studium, in dem Stadium im Studium war, an dem Sie jetzt sind, habe ich irgendwie darüber nie nachgedacht und habe gedacht, der Rechner kann eigentlich alles. Aber das Erstaunliche ist, nein, er kann eigentlich nur ein absolutes Fragment von dem, was man vielleicht an Fragen haben könnte. Und das ist eben Ziel der Vorlesung, Ihnen klar zu machen, dass der Rechner doch ein sehr nur begrenztes Hilfsmittel ist und viele Dinge eben nicht berechenbar sind. Das sind ganz prinzipielle Fragen. Und dann wird es ein Stückchen konkreter in der Komplexitätstheorie, wo man sich nicht mehr fragt, prinzipiell geht es oder geht es nicht, sondern man fragt sich dann eben auch, ja, mit wie vielen Ressourcen geht das? Also da geht es nicht so sehr um die Analyse konkreter Algorithmen, wie komplex die sind, sondern es geht um die Analyse von Problemen. Wie schwierig ist es, ein gewisses Problem zu lösen? Und all die Dinge zusammen sind Universalwerkzeuge der Informatik. Das heißt, überall, wo Informatik drinsteckt, sind auch meistens irgendwelche Fragen mit regulären Ausdrücken, mit Entscheidbarkeit, Komplexität. Das ist also einfach ein Basiswissen, das jeder Informatiker haben muss. Und deswegen ist es auch Teil des Bachelors. Das waren so ganz konkrete Ziele, aber hinter den konkreten Zielen stecken auch abstrakte Ziele. In dem Sinne, dass viele der Dinge, die wir hier an spezifischen Beispielen kennenlernen, sind eigentlich Instanzen von allgemeinen Phänomenen oder allgemeinen Fähigkeiten, die man haben sollte. Eine wichtige Fähigkeit ist Abstraktion, dass Sie eben von irrelevanten Details abstrahieren können und das abstrakte Problem sehen. Und hier ist ein Beispiel, dass wir eben nicht in der Vorlesung x86 Assembler mit Tausenden von Instruktionen kennenlernen, sondern eine Turing-Maschine mit ganz wenig Bestandteilen. Das ist so ein Abstraktionsprozess. Was ist eine abstrakte Sicht des Rechners? Zweite sehr wichtige Fähigkeit ist, Dinge, die man so nur sehr informell erklärt bekommen hat und nur mal gesehen hat, dass man die tatsächlich formal, das heißt mit Dingen wie Mengen, Funktionen und Relationen, die Sie alle in den diskreten Strukturen kennengelernt haben, aber das jetzt wirklich ganz konkret an den Problemen der Vorlesung auszuüben, diese Formalisierung, dass man eben nicht sagt, ah ja, so ein endlicher Automat, der hat einmal also Punkte hin und dann noch Striche dazwischen und sagt eben, naja, endlicher Automat ist ein Viertel, worauf besteht das und da genau die Komponenten benennen und mathematisch formalisieren kann. Das andere, weitere Fähigkeit, die man hier nennt, ist Simulation. Das ist etwas, was in der Informatik sehr häufig vorkommt, dass Sie typischerweise, Sie haben irgendwie vielleicht eine abstrakte Lösungsbeschreibung in Form eines sehr abstrakten Algorithmus und dann haben Sie eine konkrete Implementierung und die konkrete Implementierung soll natürlich diese abstrakte Beschreibung simulieren. Sie soll sich genauso verhalten wie das abstrakte. Und hier in der Vorlesung sehen wir einige von solchen Beispielen, wo eben gewisse Formalismen, gewisse andere Formalismen simulieren können. Und was wir häufig sehen werden, ist dieses Phänomen, dass der Nichtdeterminismus, was genau das jetzt hier ist, sehen wir noch häufig nichts an der Berechnungsmächtigkeit der Maschine ändert, sondern dass man selbst, wenn man Nichtdeterminismus hat, kann man das mit einer rein deterministischen Maschine wieder simulieren. Äquivalenz von Formalismen ist auch sehr wichtig, dass man eben in der Lage ist zu sehen, das ist ein Beschreibungsformalismus, aber es gibt eben verschiedene andere Beschreibungsformalismen, die völlig gleichwertig in ihrer Ausdrucksmächtigkeit sind und wie man zeigen kann, dass man von dem einen Formalismus in den anderen übersetzen kann. Das wird hier sehr häufig auftauchen, dass wir dann gleich in den ersten paar Wochen kennenlernen, Übersetzung zwischen endlichen Automaten und regulären Ausdrücken, die erstmal, wenn man sie anguckt, das erste Mal sehr verschieden aussehen und eben zu verstehen, dass auch Dinge, die sehr verschieden aussehen können, trotzdem ja, sich gegenseitig simulieren können. Das heißt, Äquivalenz heißt in dem Fall eigentlich immer, dass das eine das andere in beide Richtungen simulieren kann. Reduktion von Problemen ist eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Ziel, dass man das sieht, dass eben, wenn Sie ein Problem lösen können, dass Sie mit Hilfe dieses einen Problems viele andere Probleme auch lösen können, indem Sie diese anderen Probleme auf das eine reduzieren. Und das ist was später in der Komplexitätstheorie bei uns ganz groß geschrieben wird. Ein Beispiel ganz am Ende der Vorlesung, dass man auch über zwei Dinge, die sehr verschieden aussehen, auf der einen Seite Formeln, dass man die auf Automaten reduzieren kann und dann eben Fragen über Formeln durch Algorithmen über Automaten lösen kann. Und was immer wieder kommen wird, ist diese sozusagen im Hintergrund, wir lernen hier insbesondere im ersten Teil der Vorlesung kennen, destruktive Mechanismen, unendliche Mengen zu beschreiben. Unendliche Mengen von Wörtern meistens, aber es kann auch von anderen Dingen sein. Und das ist natürlich Kern der Informatik, wie man irgendwie in endlichem Platz irgendwelche beliebig großen Dinge beschreiben kann. Gut. Kurze Skizze der Geschichte, insbesondere wie sie eben diese vier Teilgebiete, die wir kennenlernen werden, betrifft. Also was die Berechenbarkeit, die wir im zweiten Teil kennenlernen werden, angeht, das ist noch nicht mal 100 Jahre alt. Das ist eben begangen mit Church und Turing, Church amerikanischer Mathematiker, Turing englischer Mathematiker, die eben die Grundlagen dafür gelegt haben mit ihren Turing-Maschinen und der Church mit Lambda-Kalkül. Die nächste grundlegende Entdeckung, die kam von Cleary, der 1956 die Automaten und regulären Ausdrücke, das heißt die Automaten, glaube ich, weiß nicht, ob man die erfinden kann, die sind so, aber die regulären Ausdrücke hat er erfunden und hat eben auch gezeigt, dass die genauso mächtig sind wie die Automaten und sein Name ist seitdem mit dieser Theorie verbunden. Dann Grammatiken, das geht auf Chomsky zurück, jetzt sind wir ja schon in den 50er Jahren und wir werden eben insbesondere die kontextfreien Grammatiken sehr genau studieren. Und Komplexitätstheorie ist dann wiederum noch viel jünger, das begann dann also sehr ernsthaft mit dem Herrn Cook 1971 und was der genau damals sich überlegt hat, das wird man dann im im letzten Viertel der Vorlesung kennenlernen. Vorkenntnisse erwarte ich hier nur Einführung in Informatik 1 und natürlich die diskreten Strukturen. Umgedreht, welche anderen Vorlesungen stützen sich darauf ab? Sehr viele weiterführende Vorlesungen, also eigentlich alles, was im Bereich Theorie ist, das erwartet, dass Sie diese Vorlesung gehört haben. Aber auch in anderen Bereichen werden Dinge aus der Vorlesung erwartet. Literatur brauche ich nicht durchzugehen, das ist so, die sind eigentlich alle fünf sehr gut. Und jetzt also zur ersten Hälfte, die ein bisschen mehr als die Hälfte sein wird der Vorlesung, die formalen Sprachen. Und der historische Hintergrund ist, dass die ersten Programmiersprachen, also Fortran, Lisp und Cobol, als die definiert wurden, war die Definition noch äußerst vage. Das heißt, es gab gar kein Manual, was genau präzise gesagt hat, wie sieht ein Cobol-Programm aus oder so, sondern es war mehr so umgangssprachlich beschrieben, weil es zu dem Zeitpunkt noch keinen akzeptierten Formalismus gab, um eben die Grammatik einer Sprache präzise darzustellen. Und das hat dann der Herr Chomsky geändert. Der hat dann 1956 diese Grammatiken eingeführt und ist, also ich weiß nicht, was heutzutage die Situation ist, aber es gab mal so vor 10, 15 Jahren war Chomsky einer der 10 meistzitierten Autoren der Welt, also im wissenschaftlichen Bereich, weil er eben diese Grammatiken erfunden hat und alle Informatiker und alle Linguisten und auch viele andere Leute sich darauf wiederbezogen haben. Und das wird also der Hintergrund der Welt. Die Geburtsstunde des Teil 1 des Vorlesungs sein. Und das hat auch wirklich einen durchschlagenden Erfolg. Chomskys Arbeit wurde sehr schnell aufgegriffen und seitdem werden eben im Idealfall die Syntax von Programmiersprachen wirklich ganz präzise durch solche Grammatiken, sogenannte kontextfreie Grammatiken definiert. Und der Chomsky ist ein durchaus faszinierender Kopf, ist immer noch, jetzt natürlich schon lange emeritiert, Professor am MIT und hat auch viele Jahre Linguist, als Linguist gearbeitet, aber war eigentlich ziemlich gleich auch sehr aktiv als Intellektueller, der Bücher und Aufsätze über politische Themen verfasst hat, insbesondere über die amerikanische Politik und amerikanische Außenpolitik, die er extrem kritisch sieht. Jetzt habe ich viel über Grammatiken gesprochen, jetzt sollten wir auch noch ein paar simple Beispiele sehen. Das sind jetzt wirklich sehr abgemagerte Beispiele, das sind also nur Teile von Grammatiken. Und das ist hier eine, die soll eine natürliche Sprache beschreiben, den Aufbau von Sätzen, was kann ein Satz sein. Das ist eine Nominalphrase, gefolgt von einer Verbalphrase. Was ist eine Verbalphrase? Ist ein Verb, gefolgt von einer Nominalphrase. Was ist eine Nominalphrase? Das kann ein Artikel sein, gefolgt von einem Nomen. Das erklärt jetzt hier nicht die ganzen anderen Regeln, was ist ein Nomen, was ist ein Artikel, das fehlt hier alles. Aber Sie sehen hier schon die Grundidee, dass Sie solche Namen einführen für größere Satzbestandteile und dann immer sagen, ja, dass dieser Name kann zum Beispiel expandiert werden in eine Folge von gewissen Teilphrasen. Und das Ganze jetzt nochmal für etwas, was näher an der Informatik liegt, auch wieder ein Fragment für Regeln, für arithmetische Ausdrücke. Was ist eine Expression? Eine Expression kann sein, hier haben wir drei verschiedene Regeln dafür, das kann einfach ein Bezeichner, ein Identifier sein, wobei das jetzt noch weiter spezifiziert werden müsste, was ist ein Identifier. Es kann halt eben auch sein, etwas von der Form Expression, dann ein Plus-Symbol und noch ein Expression, wo eben dann rekursiv wieder die Expression auf der rechten Seite hier oder hier, kann dann eben auch wieder expandiert werden mit denselben Regeln. Und es kann ja, ein Expression kann eben auch eine Multiplikation sein, Expression mal Expression. Das sind so ganz simple Beispiele für kontextfreie Grammatiken. Und ein ganz fundamentales Problem, wenn man so eine Grammatik hat, ist das sogenannte Wortproblem. Und zwar gegeben ein Wort, gegeben eine Zeichenkette. Das heißt, ich würde oft das Wort für einfach Zeichenketten verwenden, ist die Frage, lässt sich dieses Wort mit den Regeln der Grammatik erzeugen? Also zum Beispiel, wenn ich zurückgehe hier auf die vorherige Seite, oder kommt ein Beispiel? Nein, da kommt kein Beispiel, dann nochmal eins. Wenn ich hier zurückgehe, könnte ich zum Beispiel mich fragen, ist das Wort A plus, muss doch ein Plus sein, A daraus erzeugbar aus den Regeln und das ist es, falls ich auch noch eine Regel hätte, dass ein Identifier nach A gehen kann. Dann hätte ich alle Regeln beisammen, eben das Wort A plus A zu erzeugen. Wenn das alle Regeln wären und ich frage mich, ob ich auch das Wort A erzeugen kann, dann ist die Antwort nein. Es gibt keine Regel, die von Expression startet und zwei A's hintereinander generiert. Das heißt, wenn man das jetzt vom Informatikstandpunkt aus betrachtet, würde man sagen, das hier ist ein korrekter Ausdruck, das ist ein inkorrekter Ausdruck. Und das werde ich in der Vorlesung auch manchmal als Recognizer bezeichnen, das ist also ein Programm, was einfach die Frage beantwortet, ob ein Eingabewort tatsächlich ein legales Wort bezüglich der Grammatik ist. Und das sind natürlich in der im Compilerbau zwei ganz grundlegende Fragen, die je nachdem von der Komplexität des Problems ein Lexer oder ein Parser erfüllen. Lexer ist ganz unten, da werden nur kleine syntaktische Einheiten betrachtet, Parser wird dann das Gesamtprogramm betrachtet. der Unterschied ist, der Recognizer sagt nur ja oder nein. Das wird für uns in der Vorlesung hier ausreichend sein. Der Lexer oder der Parser sagt nicht einfach nur ja, das war ein korrektes Programm, sondern es gibt auch dann an die nächsten Stufen im Compiler eine baumartige Repräsentation des Programms zurück. Das heißt, auch hier wieder Abstraktion, wir behandeln nur eine Teilfrage, eben die Ja-Nein-Frage, die vollständige Frage ist ein bisschen komplexer und wird dann im Compiler-Bau behandelt. Genau, ja. Das wird uns natürlich beschäftigen, für welche Arten von Grammatiken gibt es tatsächlich effiziente Recognizer, denn ein Compiler sollte jetzt nicht in quadratischer Zeit laufen, sonst haben Sie den langen Programm verloren. Und kann man die auch vielleicht automatisch aus irgendeiner Beschreibung der Grammatik typischerweise in so einer regelbasierten Beschreibung die automatisch generieren. Und da werden hier die Grundlagen für gelegt. Ja, das war auch schon der Überblick. Jetzt kommen wir gleich zu ein paar Grundbegriffen. Und zwar, Zeichen kennen. Und da werden jetzt eben ein paar Begriffe eingeführt, die wir jetzt für den Rest der Vorlesung benutzen. Wir fangen an mit dem Alphabet. Ein Alphabet ist nichts anderes als eine endliche Menge und ist die Menge der, Sie können sich vorstellen, ist die Menge der Buchstaben. Das sind also die Basiszeichen, aus denen Sie dann Ihre Wörter zusammensetzen. Aber wie die genau aussehen, ist eigentlich uninteressant, aber es ist eine endliche Menge und wir bezeichnen sie meistens mit Sigma. Beispielsweise die Menge 01 ist natürlich das Alphabet, über dem alle Binärwörter aufgebaut sind. ASCII ist ein anderes, NPS-Alphabet, Unicode wäre auch ein Alphabet. Das sind so typische Beispiele. Meistens werden wir so Alphabete wie A, B, C nehmen. Und konkrete Anwendungen machen andere Vorlesungen. Was ist jetzt ein Wort oder ein String oder Zeichenkette über einem Alphabet? Ist nichts anderes als eine endliche Folge von Zeichen. Zum Beispiel, wenn Sigma dieses Alphabet mit den beiden Elementen 01 wäre, dann ist das eben die Zeichenfolge 010, ein Wort über diesem Alphabet. Und wenn wir die Länge bezeichnen wollen, nehmen wir einfach die Betragsstriche. Und es gibt auch das leere Wort, ganz wichtig. Und um das zu bezeichnen, wenn man nichts hinschreibt, dann ist immer schlecht sichtbar, schreibt man einfach ein Epsilon hin wie empty. Dann, ganz wichtig, man kann Wörter einfach ineinander hängen, eins an das andere, Konkatenation benannt, und dann schreibt man die auch wirklich, wenn man eben zwei Wörter hat, ein Wort U, ein Wort V, dann schreibt man einfach UV und meint damit eben die Zeichenkette, die durch das Ineinanderhängen der beiden Einzelzeichenketten sich ergibt. Dann kann man den Prozess natürlich iterieren, indem man nicht nur zwei zusammenhängt, sondern mehrere. Und insbesondere kann man ein Wort n-mal hintereinander hinschreiben. Und dann ist das W hoch n, das ist eben die n-malige Iteration von W, also n-Kopien von W. Und das ist ganz simpel rekursiv definiert. Wenn Sie eben 0 Kopien von W haben wollen, dann ist es gerade das leere Wort. Und n plus 1 Kopien von W kriegen Sie, indem Sie n Kopien von W nehmen und noch ein W davor oder auch dahinter stellen. Beispiel, wenn Sie das Wort AB haben und das hoch 3 nehmen, dann kriegen Sie eben gerade das Wort AB, AB, AB. Alles nicht sehr schwierig, aber man muss es mal gesagt haben. Und Sigma Stern ist die Menge aller Wörter über W, über Sigma. Das heißt, das ist eine unendliche Menge, wenn ich gerade Sigma was ist? Ja? Wenn es leer ist. Wenn Sigma leer ist, dann ist es eine endliche Menge, aber ansonsten kriegen Sie eine unendliche Menge, weil es ja jedes nicht leere Wort dann beliebig oft hintereinander hängt.
können. Sobald Sie einen Buchstaben haben, können Sie den Buchstaben halt beliebig oft iterieren. Und eine formale Sprache ist jetzt nichts anderes als so eine Teilmenge von Sigma-Sternen. Also eine Menge, wo Sie ein festes Alphabet haben, ein festes endliches Alphabet und haben eine Teilmenge über diesen der Wörter über diesem Alphabet. Und hier sind Beispiele für formale Sprachen. Zum Beispiel, wenn Sie sagen, Sie meinen den Duden, 24. Auslage und alle Wörter, die man darin findet, dann ist das eine formale Sprache. Das ist halt über dem deutschen Alphabet. Alle Wörter, die Sie im Duden finden, das ist nicht nur eine formale Sprache, das ist aber eine endliche formale Sprache, weil der Duden ein endliches Buch ist. Die Menge der deutschen Sätze ist keine formale Sprache, weil das gar nicht präzise definiert ist, was sind deutsche Sätze und nicht deutsche Sätze. Da gibt es natürlich offensichtliche Dinge, die keine deutschen Sätze sind, aber es gibt eben auch Dinge im Graubereich, es gibt ja keine präzise definierte deutsche Grammatik. Und insofern ist das einfach etwas, was nicht formal definiert ist. Da kann ich sagen, dass diese Menge ist die Menge aller deutschen Sätze. Das heißt, wir brauchen immer eine formale Grundlage, um eine formale Sprache zu kriegen. Hier jetzt ganz abstrakte Beispiele. Wenn Sie das Alphabet haben, was nur aus A, B besteht, und dann haben Sie hier eine Sprache, die ist eine formale Sprache über AB, weil sie nur Wörter über AB enthält. Und die haben jetzt, das sind nicht alle Wörter über AB, sondern das sind einfach nur Iterationen des Wortes AB. AB hoch 0, AB hoch 1 und so weiter. Das heißt, insgesamt kriegen sie eben alle Iterationen dieses zwei elementigen Wortes AB. Eine andere Sprache ist die hier, wo Sie die A's und B's trennen. Das sind eben alle Wörter der Form A hoch N, B hoch N. Das heißt, erstmal kommen N-A's und dann kommen N-B's, aber so beliebiges N. Selbes Grundalphabet, aber eine andere Teilsprache der Gesamtsprache Sigma-Stern. Was haben wir hier? Ah ja. Das kann man natürlich auch definieren. Das ist schon nicht mehr so ganz einfach hinzuschreiben. Das heißt, das muss man dann schon mit natürlicher Sprache definieren, um es ein bisschen kompakt zu halten. Diese Menge hier, die Menge L3, wenn man sie zum ersten Mal sieht, kommt man vielleicht nicht sofort drauf. Aber wenn man sich das anguckt, leeres Wort steht für 0, 1 ist 1, 1, 0, 0 ist 4, dann das nächste ist eben 1, 0, 0, 1 ist 9, das sind, was ich hier meine, sind die Quadratzahlen, die mir kodiert. Aber das jetzt präzise hinzuschreiben, zum Beispiel als Grammatik, wäre schon sehr schwierig. Das heißt, da stellt sich sofort schon die Frage, was für ein Beschreibungsmechanismus kann man eigentlich jetzt benutzen, um alle binär kodierten Quadratzahlen hinzuschreiben. Hier habe ich mir das einfach gemacht, ich habe entweder Punkt, Punkt, Punkt geschrieben oder ich habe eben einfach einen Text hingeschrieben. Aber Teil der Vorlesung ist eben herauszufinden, dass man durch bestimmten Formalismen solche Mengen darstellen oder eben doch nicht darstellen kann. Die leere Menge ist auch eine formale Sprache, eine extrem simple. Das ist auch eine formale Sprache, die enthält nur das leere Wort. Und das hier ist keine Sprache, das ist einfach nur das leere Wort. Nur um Ihnen klar zu machen, eine Sprache ist immer eine Menge, das ist keine Menge, das ist einfach nur ein Symbol. Eben hat er, wie man Wörter aufbaut, aus Einzelbuchstaben, durch Iteration, durch Konkatenation. Jetzt kriegen wir eine Ebene höher Operation auf Sprachen, das heißt Mengen von Wörtern. Wir nehmen also an, A und B sind formale Sprachen, sind einfach Teilmengen von Wörtern. Und was kann man jetzt mit denen machen? Man kann die auch wieder hintereinander hängen. Was soll das dann sein, wenn ich schreibe A, B und A und B sind beides Mengen? Das heißt einfach, dass ich die Menge all der Wörter, die ich kriege, indem ich ein beliebiges Wort aus der ersten Sprache annehme, ein beliebiges Wort aus der zweiten Sprache und die hintereinander hänge. also genau das, was hier steht. Beispiel, wenn Sie die beiden Mengen haben, AB und B auf der einen Seite und ABE auf der anderen Seite und wollen jetzt eben ja, jedes Wort mit jedem verknüpfen, können Sie es zum Beispiel machen, indem Sie anfangen, okay, ich nehme ein Wort hier raus, das AB, und verknüpfe das mit beiden, mit allen Wörtern, ja, also nur zwei in B, und einmal können Sie das A dahinter hängen, dann können Sie ABA, und einmal können Sie BB dahinter hängen, dann können Sie ABBB. Das war die eine Hälfte. Jetzt können wir das Ganze nochmal machen und sagen, okay, ich kann auch als erstes Wort das B nehmen. Was kann ich dann dahinter setzen? Auch wieder A und BB. Das heißt, dann kriege ich zwei weitere Wörter, nämlich BA und BBB. Das sieht irgendwie ein bisschen ähnlich aus, aber ist was ganz anderes wie das Kreuzprodukt von zwei Mengen. Das können Sie auch machen, das Kreuzprodukt von zwei Mengen. Das kennen Sie bereits aus linguistischen Strukturen. Dann kriegen Sie eine Menge von Paaren, nicht eine Menge von Wörtern. Sie können sich aber so vorstellen, dass diese Konkordation hier gebildet wird, indem Sie erst das Kreuzprodukt bilden und dann alle Paare wieder zu einzelnen Wörtern, konkatenieren. Das ist genau das, was passiert. Und dann kriegen Sie genau die vier Wörter, die Sie auch oben in der Menge hier kriegen. Genauso wie man Wörter einfach konkatenieren kann, kann man auch Mengen einfach konkatenieren und dann kriegen Sie eben alle Wörter, die Sie schreiben lassen als Konkatenation von Wörtern W1 bis WN, wobei alle Teilwörter W1 bis WN in A drin sind. Das heißt, Sie nehmen sich N für ein beliebiges N, nein, nicht für ein beliebiges, für das, also wenn Sie A hoch N haben, nehmen Sie gerade N beliebige Wörter aus A und hängen die irgendwie hintereinander. Und das ist eben nichts anderes als die einfache Konkatenation. Hier ist ein Beispiel, wenn Sie die Menge AB und BA haben und die zum Quadrat nehmen, dann ist es eben dasselbe wie die Menge konkateniert mit sich selbst und dann kriegen Sie gerade all diese vier Kombinationen von AB und BA in beliebiger Reihenfolge. Und wenn Sie ganz präzise beschreiben wollen, was das ist, dann können Sie es auch rekursiv beschreiben, dann haben Sie eben A hoch 0 und das sollte man nicht vergessen, A hoch 0 ist nicht die leere Menge, sondern das ist eine Sprache mit genau einem Element und nicht dem leeren Wort. Das ist also in A hoch 0 immer drin, das leere Wort, aber egal wie groß das A ist. Und das A hoch N plus 1 kriegen Sie dann, indem Sie einfach das A hoch N mit dem A konkatenieren. Was Sigma-Stern ist, das funktioniert nicht nur für die Menge der Basiszeichen, sondern es funktioniert für jede beliebige Menge von Wörtern und das ist eben die Menge von Wörtern, die Sie kriegen, wenn Sie eine beliebig lange Iteration von Wörtern aus der Menge A nehmen. Das heißt, Sie nehmen für irgendein N eine Konkordation von W1 bis WN, wobei N eben bloß ein 0 sein muss und die Einzelwörter sind alle in A drin. Und das ist jetzt, wenn Sie es genau hinschreiben, das ist jetzt gerade die Vereinigung aller A hoch N für N, ja, irgendeine natürliche Zahl. Und das ist das, was man sich wirklich merken sollte, dass A Stern eben nichts anderes ist als die Vereinigung dieser A hoch N für beliebig große Ns. Beispiel hier, wenn Sie die eine Sprache haben, wo nur 01, das Wort 01 drin ist und dann eben da einen Stern noch dran setzen, dann kriegen Sie als A Stern, also
als die Menge Stern kriegen Sie dann all die Wörter, also fangen an mit leeren Wort, das ist die nullmalige Iteration, dann können Sie das Wort einalterieren, 01, 2-mal, 01, 01 und so weiter. Hier ist natürlich speziell, dass Sie nur ein Wort haben, können Sie das immer nur wieder selbst setzen. Wenn Sie mehrere Wörter haben, dann können Sie natürlich die beliebig kombinieren. Und einfach nur damit da keine Verwirrung auftritt, das sind zwei sehr verschiedene Sachen. Diese Menge hier, 0,1 Stern, die gibt es ja auch, das ist ja auch eine formale Sprache, das ist die Menge mit 0 und 1 drin. Und wenn ich das Stern nehme, dann sind das tatsächlich alle Wörter, die Sie mit 0 und 1 bilden konnten, können hingegen hier, das ist ja nur eine Teilmenge. Das heißt, Sie haben in dem Fall so eine Beziehung, dass dieses 0,1 Stern ist eben wirklich eine echte Teilmenge von 0,1 Stern. Und dann gibt es noch was Spezielles, wenn Sie mindestens ein Wort immer aus der Menge haben wollen und nicht das leere Wort, dann schreiben Sie A plus. Und das ist nichts anderes als eben A gefolgt von A Stern oder auch anders ausgedrückt, das ist eben die Vereinigung aller A auf N, wo N aber mindestens 1 sein muss. Und wenn das die zugrunde liegende Menge gerade im Alphabet ist, dann ist es eben die Menge der nicht leeren Wörter über diesem Alphabet. Das ist halt hier das Entscheidende. Nicht leer, weil eben N größer gleich 1 sein muss. Und eben, wie schon mehrmals erwähnt, das leere Wort ist in A-Stern immer drin. Und auch, vorhin hatten wir schon, wenn Sie, selbst wenn Sie mit einer leeren Menge anfangen, wenn Sie eben da einen Stern drin machen, dann enthält das genau ein Element, nämlich das leere Wort. Sonst ist da natürlich nichts drin, weil Sie haben sonst keine Wörter, die Sie konkatenieren können, aber das leere Wort ist da immer dabei mit dem Stern. Wenn man jetzt mit diesen Mengen hantiert, dann sind einige Rechenregeln ganz hilfreich. Die möchte ich hier kurz erwähnen. Die sind nicht sehr schwierig zu beweisen. Teilweise kann man die auch aus Übungsaufgaben beweisen. Teilweise werde ich Beispiele hier machen. Wenn Sie die leere Menge konkatenieren mit irgendeiner beliebigen Menge A, dann kriegen Sie wieder die leere Menge. Warum? Weil das hier auf der linken Seite, das ist ja gerade die Menge aller Wörter, wo ich ein Wort aus der ersten Menge nehme, da ist aber gar kein Wort drin. Und wenn Sie das hier nehmen, die Konkatenation, wo die erste Menge oder auch die zweite gerade nur das leere Wort enthält, dann passiert gar nichts, dann kriegen Sie gerade die zweite Menge zurück. Warum? Naja, weil Sie immer das leere Wort konkatenieren mit irgendeinem anderen Wort und damit natürlich immer dieses andere Wort bekommen. Hier gucken wir uns vielleicht mal an dem Beispiel ein bisschen genauer an, warum diese Rechenregeln gelten, auch wenn die jetzt nicht sehr schwierig ist. Aber Teil des Inhalts der Vorlesung ist ja auch präzise über solche Formalismen argumentieren zu können. Und das machen wir jetzt mal an diesem Beispiel, dass eben A konkateniert mit B vereinigt C dasselbe ist wie die Vereinigung von AB und AC. Wie würden wir sowas beweisen? In dem Fall kann man einfach auf die Definition zurückgehen. Machen wir das mal. Ich werde jetzt zeigen, A konkateniert mit B vereinigt C ist dasselbe wie AB vereinigt AC. Okay, fangen wir mal hiermit an. Diese Menge, einfach per Definitionen, ist die Menge aller Wörter UV, wobei U eben aus dem ersten Teil, der A kommt, und V kommt aus dem zweiten Teil, dem B vereinigt C. Und jetzt kann man das ein bisschen manipulieren. V ist in B vereinigt C, das kann man natürlich anders schreiben, wenn man sagt, V ist entweder in B oder in C. Das heißt, das ist dieselbe Menge, aber hier hinten schreibe ich jetzt V Element B oder V Element C. Okay. Jetzt kann das Innen auch mit den Rechenregeln der Boolschen Algebra umformen, nämlich ein Und verknüpft mit einem Oder lässt sich umschreiben. Das wäre jetzt also die Menge aller UV, sodass einmal nämlich U-Element A und V-Element B und als zweites nämlich U-Element A und V-Element C. Also eine Klammer zu, das passt nicht mehr hin. Also einfach simple Rechenregeln der Boolschen Algebra ausgenutzt. Ja, und wenn ich sage, so eine Mengenkomprehension, da habe ich ein O da drin, dann ist das nichts anderes als die Vereinigung von zwei Mengen. Das ist eben die Menge aller UV, sodass dieser Teil hier gilt, vereinigt mit der Menge aller UV, sodass dieser Teil hier gilt. Das sind auch wieder ganz normale Rechenregeln über Mengen, die jetzt nichts mit Wörtern zu tun haben. Naja, und jetzt kann man natürlich wieder zurück die Definition umdrehen. Links steht gerade die Definition von AB vereinigt und rechts steht die Definition von AC. Und das ist häufig alles, was man braucht, indem man diese Definitionen auffaltet, dann entsprechend mit den Boolschen Rechenregeln manipuliert und dann wieder zusammenfaltet. Aber nicht alles, was man vielleicht so intuitiv denken könnte, gilt. Hier ist eine Regel, die nicht gilt. A komprimiert mit B geschnitten C ist AB geschnitten mit AC. Erste Frage, wenn A die leere Menge ist, gilt das dann? Die dürfen wir nicht rausschreiben. Ja, dann gilt es, dann zünden die auf beiden Seiten drin sind die leeren Mengen. Das ist ja folgt hier draus. Wenn jetzt A eine einelementige Menge ist, gilt es dann? Was meinen Sie? Irgendwelche Ideen? A ist einelementig? War das ein Ja? Ja. Das ist korrekt. Für ein Elementige geht es auch. Aber für zwei Elementige zum Beispiel gilt es nicht notwendigerweise mehr. Und hier habe ich ein Beispiel. Wenn A diese Menge ist, die enthält das leere Wort und enthält einfach ein A, also das Wort besteht aus A, jetzt dürfen Sie mir zwei Mengen B und C finden, die zeigen, dass die beiden Seiten der Gleichung verschieden werden.
B enthält
das leere Wort und C enthält A. Dann kriegen wir auf der linken Seite von B geschnitten C ist die leere Menge. Dann kriegen wir da einfach die leere Menge. Und hier kriegen wir AB. Das ist tatsächlich was, also hier kriege ich AB und das ist gerade wieder A nämlich. Geschnitten und dann kriege ich AC, das ist, ja, sehr schön, A und AA. Und die beiden sind, der Durchschnitt ist nicht leer, da ist natürlich gerade das Wort A in beiden Wörtern drin, in beiden Mengen drin, und das ist also ein Beispiel dafür, dass diese Beziehung hier nicht geht. Noch ein weiteres Thema. A Stern mal A Stern ist wieder A Stern. Ich werde manchmal einfach mal sagen, statt Konkatenation. Sobald der Stern auftaucht, sind die Bereiche häufiger komplizierter, weil der Stern ja selbst wieder eine unendliche Vereinigung ist von n-fachen Iterationen. Und da, wenn Sie sowas beweisen wollen, kommt es häufig vor, dass Sie dann Induktion über zum Beispiel die n bis n brauchen.
abgeholt, um solche gewöhnlichen Gesetze zu beweisen?
Da war hoffentlich eine verständliche Einführung in die Grundbegriffe von Wörtern und Sprachen. Und jetzt kommen die Grammatiken, so wie sie der Herr Chomsky mehr oder weniger eingeführt hat. Und jetzt kommen wir eben zu den Zielformalisierung. Was ist eine Grammatik? Die Grammatik besteht eben aus vier Dingen und die Standardbezeichnungen sind V, Sigma, P und S. Was Sigma ist, das können wir uns schon ungefähr vorstellen, aber jetzt wird es noch ein bisschen präzisiert. V ist die Menge der Nicht-Terminalzeichen oder auch Nicht-Terminale oder auch Variablen genannt. Was ist das? Das war in den Beispielproduktionen, die wir gesehen haben, Dinge wie Expression oder Nominalphrase. Also sozusagen Zwischenbezeichner, die noch kein fertiges Endgebilde waren, sondern noch weiter verfeinert werden mussten. Dann haben wir Sigma, das ist eine endliche Menge wieder von Zeichen und diese aber jetzt hat eine andere Funktion, das sind die Terminalzeichen. Da ist die Idee, dass dort die Verfeinerung aufhört, dass man die nicht weiter ersetzt durch andere Zeichen. Also das sind dann so Dinge wie Plus oder Mal oder 0 oder 1, da sind natürlich am Ende, das ist dann schon ein Zeichen des Endalphabets, in dem man da unsere Wörter generieren möchte. Und das nennt man auch manchmal das Alphabet. Und dann hat man eben die Produktion und die sind im ganz Allgemeinen einfach Paare von Wörtern. Und zwar Wörtern aus dieser Menge V vereinigt Sigma Stern. Das heißt, sie können Wörter bilden durch beliebige Aneinanderreihen von Variablen, Nicht-Terminalzeichen und Terminalzeichen. Und eine Produktion ist einfach so ein Paar und die Idee ist dabei, dass man sagt, die Grammatik, mit Hilfe der Grammatikregel kann man das eine Zeichen, das linke, durch das rechte ersetzen. Und dann braucht man noch irgendwo, muss man anfangen, ein sogenanntes Startsymbol S. Das ist die Präzisierung der Idee einer Grammatik. Das ist jetzt erstmal, sagt es noch nicht sehr viel, es ist einfach nur die Komponenten der Grammatik, was man mit der Grammatik dann machen kann, das kommt gleich. Konventionen, wenn Sie solche Grammatiken sehen, insbesondere in dieser Vorlesung, wenn ich Großbuchstaben verwende, Groß A, Groß B, Groß C, dann steht es immer für Nicht-Terminale. Wenn ich Kleinbuchstaben nehme oder manchmal auch so Sonderzeichen wie Plus oder Mal oder eine Klammer, dann sind das Terminalzeichen, die werden nicht nochmal weiter ersetzt. Und wenn ich ein Wort bezeichnen will, was aus Kombination von Terminal- und Nicht-Terminalzeichen besteht, dann werde ich das mit Alpha, Beta und Gamma bezeichnen. Und die Produktion der besseren Lesbarkeit her schreiben wir das nicht einfach als H, Alpha, Beta, sondern wir schreiben das meist in dieser Form Alpha, Pfeil, Beta. Und das drückt eben aus, dass wir meinen, mit Hilfe dieser Regel kann man ein Vorkommen von Alpha ersetzen durch ein Vorkommen von Beta. Und hier noch eine Schreiberleichterung. Wenn Sie mehrere Regeln haben und die haben alle das gleiche Alpha auf der linken Seite, Sie sagen also, Alpha lässt sich in verschiedenster Weise ersetzen durch Beta 1, aber auch durch Beta 2 bis Beta n, dann kann man das so kürzer schreiben. Das wäre einfach nur schreiben, Alpha Pfeil, Beta 1 oder Punkt oder Beta n. Das heißt, diesen senkrechten Strich werde ich oftmals oder aussprechen und das ist natürlich, das ist was der Herr Chomsky sich noch nicht überlegt hatte, das kommt aber jetzt, Sie kennen es an der, erkennen es an der Notation, das ist natürlich schon so ein bisschen ein Stück reguläre Ausdrücke, die jetzt hier reinfließen und die es erleichtern, komplexere Regeln aufzuschreiben. Aber auch unabhängig davon, ob Sie reguläre Ausdrücke kennen, die Schreibweise macht Sinn. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu unseren arithmetischen Ausdrücken und Grammatik wird es etwas komplexer aussehen als die simple Grammatik, die wir vorhin hatten. Da haben wir nur die Expressions gehabt und drei Regeln. Einmal Expression kann Identifier sein, Expression kann in Expression plus Expression oder Expression mal Expression abgeleitet werden. Die Grammatik ist ein bisschen fein, granularer und nur als Hinweis, die erste Grammatik, die ist mehrdeutig. Da kann man zu einem Eingabeausdruck nicht genau sagen, wie der hergeleitet wird. Die Grammatik hier ist komplexer, um diese Mehrdeutigkeit zu eliminieren und es eindeutig zu machen, sind hier eben mehrere Nicht-Terminale eingeführt worden. Nicht nur Expression, sondern auch Term und Faktor. Und die Terminalzeichen sind Plus, Mal, Klammern und dann einfach, um ein paar Zeichner zu haben, eben auch noch ABC. Unser Startsymbol ist das Expression-Symbol. Das ist übrigens noch eine weit verbreitete Konvention. Wenn ich einfach so überschreibe, die Klammer auf und dann irgendwie Name, eckige Klammer zu, dann ist das auch immer implizit ein Nicht-Terminal. Ja, und das Interessante dann der ganzen Sache sind natürlich die Regeln der Grammatik. Und da möchte ich gar nicht auf die Details eingehen, warum das jetzt hier nicht mehrdeutig ist, diese Grammatik, und was überhaupt mehrdeutig heißt. Aber Sie sehen eben, Sie können von Expression können Sie in den Term gehen, Sie können aber auch von Expression in Expression plus Term gehen, und vom Term kommen Sie irgendwann zum Faktor, und vom Faktor kommen Sie irgendwann nach ABC. Das heißt, Sie laufen so eine Hierarchie runter und können manchmal direkt Term nach Faktor machen. Oder Sie können eben sagen, nee, ich bin noch nicht bei einem Faktor, ich will den Term expandieren durch Term mal Faktor. Und dann finden Sie eben größere Gebilde. Und ganz unten ein Faktor kann auch wieder was sein, was wieder ganz rauf führt zu der Expression, indem man Klammern drumherum macht. Wie gesagt, die genaue Bedeutung, warum die Grammatik jetzt so aussieht, wie sie aussieht, ist hier jetzt mal uninteressant. Uns geht es rein um den Formalismus, wie sieht die Grammatik aus. Und jetzt kommt das, was die Grammatik tut. Die Grammatik erlaubt es einem nämlich, Wörter abzuleiten, beginnend mit dem Startsymbol. Und dazu wird diese Ableitungsrelation definiert auf Wörtern, die einem sagt, wann man in einem Schritt von einem Wort Alpha zu einem anderen Wort Alpha Strich kommen kann, mit Hilfe der Grammatik G. Und dann schreibt er eben das G als Index an den Pfeil und sagt, dieser Schritt von links nach rechts ist mit einer Produktion der Grammatik G erfolgt. Und wann kommt man von links nach rechts? Wenn es eine Regel gibt, die einem erlaubt, von links nach rechts zu kommen. Das heißt, es muss eben diese eine Regel geben in P, in den Produktionen der Grammatik. P ist ja gerade die Menge der Produktionen in einer Grammatik G. Und es muss, ja, dieses Alpha hier, das muss nicht unbedingt genau das Beta sein, die linke Seite unserer Produktion, sondern dieses Beta, die linke Seite der Produktion, das muss irgendwo in dem Alpha vorkommen. Das heißt, es muss eben ein Präfix und ein Suffix Alpha 1 und Alpha 2 geben, sodass das Gesamtalpha gerade Alpha 1, dieses Präfix ist, dann kommt unser Pattern Beta und dann kommt Alpha 2 noch irgendwelche Restbuchstaben. Und das Alpha Strich hier, das auf der linken Seite von diesem Ersetzungsschritt, das ist jetzt gerade, wenn man hier nur dieses Beta ersetzen durch das Beta Strich hier und den Kontext, die Wörter links und rechts, das Alpha 1 und Alpha 2 gleich lassen, dann kriege ich genau hier meinen Alpha Strich. Also es ist einfach ein Schritt, wo Sie ein großes Wort haben, suchen in dem großen Wort ein Teilwort, das genau auf der linken Seite einer Produktion vorkommt, und dann ersetzen Sie dieses Teilwort durch das korrespondierende rechte, die korrespondierende rechte Seite der Produktion. Und wir werden gleich Beispiele dafür sehen. Hier ist ein ganz simples Beispiel. Da wir eine Regel haben, wir haben nämlich genau diese Regel hier in der Produktion, Term
Pfeil-Term-Stern-Faktor. Deswegen kriegen wir jetzt diesen Schritt hier, indem wir gerade dieses Termzeichen, dieses Term-Nicht-Terminal auf der linken Seite ersetzen durch die entsprechende rechte Seite der Regel, Term mal Faktor, und das, was drumherum steht, ist Alpha A plus und das plus B, das bleibt einfach unverändert. Das ist eben in schwarz und in rot sind die Teile, die sich geändert haben, und das ist gerade der linke und der rechte Teil der Regel. Das heißt, die Kontexte, die bleiben unberührt, die verschieben sich auch nicht, sie setzen nur, ersetzen ein Teilwort durch ein anderes Teilwort. Und dann kann man natürlich auch eine ganze Sequenz solcher Ableitungen machen, eine nach der anderen. Und das nennt sich dann eine ganze Ableitung. Das sind eben beliebig viele Schritte, die Alpha 1 in n Schritten in dem Fall auf Alpha n überführen. Und bis jetzt sind wir mit dem beliebigen Wort Alpha oder Alpha 1 haben wir begonnen. Wenn man mit dem Startsymbol beginnt, wenn also unser Alpha 1 gerade das Startsymbol der Grammatik ist, hier oben Startsymbol der Grammatik, dann sagen wir, die Grammatik erzeugt dieses Wort. Und man könnte auch sagen, das Startsymbol der Grammatik erzeugt das Wort, weil man eben von dem Startsymbol beginnen kann und nach endlich vielen Schritten in diesem Wort Alpha N rauskommt. Und hier, wenn ich sage erzeugt, dann heißt das zumindest hier auf den Folien, dass ich insbesondere meine, dass dieses Alpha N im Sigma Stern ist. Und das ist ja nicht immer der Fall. Wir haben ja hier oben, in dem Beispiel, sind beide Wörter links und rechts des Pfeils nicht im Sigma Stern, sondern die sind eben in Sigma vereinigt V-Stern. Interessant ist eben, wenn man die Regeln so lange angewendet hat, bis man tatsächlich ein Wort hat, das nur noch in dem Alphabet der Terminalzeichen drin ist. Das heißt, da kommen nicht mehr so Zwischenbegriffe wie Term und Faktor vor, sondern nur noch so Endzeichen wie A, B, C und Plus und Mal. Dann sind wir sozusagen ans Ende gelangt. Ja. Und die Sprache der Grammatik ist jetzt gerade die Menge der Wörter, die von der Grammatik erzeugt werden. Das sind also, die Sprache ist damit per Definition eine Teilmenge von Sigma Stern. Also Sprache, die von der Grammatik erzeugt wird, sind wirklich nur die Wörter in Sigma Stern, die sich aus dem Startsymbol herleiten lassen. Und jetzt gucken wir uns nochmal diese Grammatik an, ohne den Inhalt nicht genauer zu analysieren, aber um einfach diesen Ableitungsprozess nochmal haarklein einem Beispiel durchzuxen. Und das Startsymbol der Grammatik war festgelegt als Expression. Und jetzt behaupte ich eben, die Grammatik erzeugt mir dieses Wort hier, A mal B plus C. Und wie kann ich das zeigen? Naja, indem ich tatsächlich konkret die Ableitung mir suche, wie ich als Expression das Wort A mal B plus C erzeugen kann. Und das ist jetzt nicht sehr schwierig. Expression hat zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder gehen nach Term oder nach Expression plus Term. Was soll man hier wählen? Term. Und was wäre das Problem gewesen, wenn wir Expression plus Term gewählt hätten? Genau, das Problem ist, dass wir irgendwo hinkommen wollen, wo der äußere Operator eine Multiplikation ist, aber wenn wir hiermit begonnen hätten, dann hätten wir was bekommen, wo der äußere Operator eine Addition ist. Das heißt, das war nicht der richtige Weg. Ja, Term, jetzt können wir uns fragen, welche von diesen beiden Regeln benutzen wir jetzt? Term geht nach Faktor oder Term geht nach Term mal Faktor? Jetzt ist es natürlich wahrscheinlich, da wir einen Stern haben wollen, dass wir die zweite Regel benutzen. Also das wollen wir ersetzen und jetzt nehmen wir eben Term geht nach Term mal Faktor.
jetzt haben wir, wir gehen jetzt einfach von links nach rechts durch das Wort. Was ist das nächste, was wir ersetzen könnten? Term könnten wir ersetzen. Jetzt haben wir wieder zwei Möglichkeiten. Es ist klar, dass wir nicht wieder diese Möglichkeit hier wählen wollen. Dann würde man nämlich jetzt zwei Multiplikationszeichen reinkriegen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja in einem Wort enden, wo gar nur ein Multiplikationszeichen drin ist. Also muss es diese Regel sein. Und das ist jetzt auch, was hier passiert ist. Wir haben dieses Term hier durch dieses Faktor ersetzt und was geblieben ist, ist eben dieses Malfaktor, Malfaktor. Ja, und so geht es eben weiter. Ich möchte es jetzt nicht Regel für Regel durchexerzieren, aber hier wird jetzt das Faktor wird durch das A ersetzt und dann wird das zweite Faktor ersetzt. Das wird jetzt durch, jetzt kommt die Klammerregel hier rein. Das heißt, der Faktor wird zur geklammerten Ausdruck und dann kann man den Ausdruck irgendwann in Addition umformen und dann die Addition in Term plus Term und dann den ersten Term in den Faktor und den Faktor in den A, dann in B und das Term hier in ein C. Genau. Also das ist der Prozess. Und Sie sehen vielleicht schon jetzt, das ist gar nicht so ganz einfach, wenn man mit unserem Symbol startet, den Ableitungsdschungel oder die Ableitungsreihenfolge zu finden, um jetzt ein gegebenes Wort zu erzeugen. Und das ist auch einer der Kernalgorithmen dieser Vorlesung. Wie macht man das gegeben zu einem Wort, um zu erkennen, ob das Wort durch die Regeln der Grammatik überhaupt erzeugbar ist? Und das ist im Allgemeinen geht das, aber es ist nicht ganz einfach. Insofern sollte es Sie nicht wundern, dass wir hier so ein bisschen uns so empirisch durchhangeln mussten. Das ist kein trivialer Vorgang. Nochmal ein Beispiel. Nicht besonders, der hat keinen besonderen Inhalt, sondern soll die einfach nur mit diesem Formalismus der Grammatiken bekannt machen. Das sind jetzt, das ist die Sprache, die ich gerne irgendwie darstellen möchte. Die Sprache der Wörter A hoch N, B hoch N, C hoch N. Also Wörter, wo sie erst eine Gruppe von A ist, dann eine Gruppe von genau gleich einer Gruppe von B und dann eine genau gleich einer Gruppe von C kriegen. Und die Frage ist, ist das hier, könnte das hier kein Beweis, einfach mal nur hingucken, überlegen Sie im Moment, könnte diese Grammatik mir diese Sprache hier erzeugen? Ja? Genau, also er sagt, man kriegt hier Wörter raus, die gar nicht rauskommen sollten, nämlich das Wort ABC, ABC. Gucken wir mal, also ich kann von S eben nach A, B, C, S kommen. Dann kann ich, ich könnte natürlich jetzt das S im zweiten Schritt durch Epsilon ersetzen, dann habe ich ABC. Das Wort ist okay, aber wir machen jetzt was anderes. Wir ersetzen jetzt durch S wieder durch ABC. Dann kriegen Sie also ABC. A, B, C und S. Und jetzt ist die Frage, ja, wie will ich jetzt weitermachen? Also ich kann natürlich irgendwie beliebig lange dieses S durch S, A, B, C, S ersetzen, aber dann komme ich nie zum Ende. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwann mal das Epsilon einsetze, dann kriege ich als nächstes eben A, B, C, A, B, C. Und das ist definitiv kein Wort in der Grammatik. Das heißt, ich kann hier schon was erzeugen, was nicht in der kein Wort der Sprache, kann hier schon was erzeugen, was nicht in der Sprache liegt. Jetzt könnte man sagen, ja, aber vielleicht komme ich ja durch diese anderen beiden Regeln. Hier habe ich ja noch zwei weitere Regeln. Vielleicht kann ich ja die benutzen, um doch noch auf das A Quadrat, B Quadrat, C Quadrat zu kommen. Aber das geht nicht. Sie sind hier, diese Regel BA geht irgendwo hin oder CE geht irgendwo. Wohin, die ist gar nicht anwendbar. Das heißt, sie kommen hier wirklich zum Ende und dieses Wort sollte auch nicht drin sein. Ja? Kein Wenn noch, ja. Wenn Sie noch mehr hätten, ja, dann geht es wahrscheinlich, aber bis
so wie es gestellt ist, nicht, ja?
Es könnte natürlich sein, dass die Grammatik eine Oberfläche der Sprache beschreibt.
Ja,
aber auf jeden Fall, hier war die Frage, ist genau die Sprache und das ist es definitiv nicht.
Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die zweite Alternative, die ich Ihnen gebe, jetzt die richtige ist. Und diese Grammatik erzeugt auch tatsächlich genau die Sprache, aber das ist nicht so einfach zu sehen. Das ist kein ganz einfacher Beweis, dass Sie wirklich genau diese Worte, Wortgruppen A hoch N, B hoch N, C hoch N kriegen. Wir machen auch nicht den Beweis jetzt, sondern wir machen einfach ein Beispiel, dass zumindest wir A Quadrat, B Quadrat, C Quadrat rauskriegen können.
Dann ist es klar, dass wir A, B, S, C nehmen müssen und wir wollen eben auch, genau, ich glaube, jetzt kann man schon das S in Epsilon ableiten. Nein, jetzt kann man noch nicht, Quatsch. Ich muss es nochmal einsetzen. A, B und das S nochmal einsetzen, also nochmal A, B, S, C und dann noch das C, was umgebend war. Das heißt, wenn ich das nur mobil, ich nehme jetzt nicht, sonst wird es schön leserlich. Jetzt kann ich das S hier eliminieren mit Epsilon. Das heißt, dann kriege ich A, B, A, B, das Epsilon fällt einfach weg, und C, C. Gut, und jetzt dürfen Sie Vorschläge machen, aber da es nicht so richtig schwierig ist, will ich Sie nicht beleidigen, sondern mache das selbst hier. Und Sie können jetzt hier das A, B, nein, Quatsch, das nicht. Was können wir machen? Das B, A, das hier können wir machen. Na. Hier? Ich glaube, ja. Das BA können wir ersetzen, dann kriegen wir also das A bleibt. BA ist AB. Dann ist BCC. Das blieb. Was können wir jetzt machen? BC können wir in BC überleiten, also A, A, B, klein b, c, c. Und dann BB in BB, genau. AA, BB, CC.
Also es geht, Sie können es nachvollziehen.
Ich kann noch unterstreichen, was hier was passiert ist. BA, hier haben wir BC, hier haben wir BB ersetzt. Und dann war mal Ende.
Aber das ist natürlich, das ist das Einfache, die einfache Richtung, zu zeigen, dass ein bestimmtes Wort in der Grammatik ist, zu zeigen, dass alle Wörter der Bauart A, N, B, N, C, N drin sind, das ist nicht so einfach. Jetzt brauchen wir noch ein paar weitere Begriffe. Man kann, so wie man auch diese Mengenkonkatenation integriert hat, kann man auch den Pfeil iterieren, indem man sagt, 0, 1 oder auch mehr in der Mandeausführung des Pfeils von der Grammatikableitung. Und dann ist eben die nullfache Anwendung, mit nullfacher Anwendung der Grammatikregeln kommen Sie von einem Wort Alpha genau wieder zu sich selbst, da ist gar nichts passiert. Und N plus einfache Anwendung, das ist eben gerade rekursiv, dann muss es eben, wenn Sie von Alpha nach Gamma in N plus 1 Schritten kommen wollen, dann müssen Sie einen Zwischenbeta finden, sodass Sie von Alpha nach Beta in N Schritten kommen und von Beta nach Gamma in einem Schritt. Also wieder eine ganz typische rekursive Definition, die einfach N plus 1 Schritte zerlegt in erst N Schritt und dann noch einen, oder man hätte es auch umgekehrt machen können, erst einen und dann N. Und dann kriegen wir ja auch wieder einen Stern, der steht jetzt hier für die reflexiv-transitive Hülle, das heißt eben, wenn Sie in Sternschritten von Alpha nach Beta kommen, das heißt, es gibt eben eine natürliche Zahl N, sodass Sie in N Schritten von Alpha nach Beta kommen. Und das N kann auch 0 sein. Und plus, das ist die rein transitive Hülle,
das heißt eben, dass sie in mehr als in ein oder mehr Schritten von Alpha nach Beta kommen. Beispiel von der letzten Folie wissen wir, dass wir, wenn wir mit Expression starten, dass wir dann in 11 Schritten, das kann man nachzählen, auf A mal B plus C kommen. Nee, das haben wir schon letzte Folie, zwei Erklärungen davor. Und wenn wir das wissen, dass wir in 11 Schritten kommen, von A, von der linken auf die rechte Seite, dann kann man das auch einfach schreiben, dass wir in Sternschritten von der linken auf die rechte Seite kommen. Also hier wissen wir noch genau, es waren 11 Schritte, hier wissen wir nur noch, es waren eigentlich viele Schritte. Das ist eine schwächere Aussage, aber immer noch richtig. Und die Sprache der Grammatik sind eben gerade die Wörter in Sigma-Stern, also die Terminalwörter, die sich aus dem Startsymbol S in endlich vielen Schritten herleiten lassen. Das ist also jetzt nochmal die Definition anders ausgedrückt, mit Hilfe der Begriffe, die wir gerade eingeführt haben. Alle Terminalwörter, die sich in endlich vielen Schritten aus dem Startsymbol herleiten lassen, das ist die Sprache, das sind immer nur Terminalwörter. Und das ist das von Chomsky mitgeprägte Hierarchiemodell, die sogenannte Chomsky-Hierarchie. Und da geht es darum, dass die Regeln einer Grammatik, können gewisse Einschränkungen unterworfen werden. Dann kriegt man einfachere Grammatiktypen, die lassen sich einfacher analysieren. Und je nach Komplexität teilt man diese Grammatiken in verschiedene Komplexitätsklassen, könnte man sagen, oder Ausdrucksstärken ein. Und Typ 0, Grammatik von Typ 0 sind einfach alle Grammatiken, da ist gar keine Einschränkung, da dürfen Sie beliebige Regeln drin haben. Also es geht ja nur um die Regeln, alles andere ist festgelegt einfach, das ist eine Menge von Terminalzeichen, eine Menge von Nicht-Terminalzeichen, ein Startsymbol, da kann man nichts mehr dran variieren, aber was man variieren kann, ist die Form der Regeln und das tun wir jetzt hier. Typ 0, keine Einschränkung, das ist also jede Grammatik vom Typ 0. Typ 1, da haben wir schon Einschränkungen, und zwar, dass die Produktion, wenn wir die Produktion Alpha und Beta haben, es kann die Produktion, die kann dann von der Form sein, S geht nach leeres Wort, das ist eine Ausnahme, aber in allen sonstigen Fällen muss die rechte Seite größer gleich der linken Seite sein. Und das hat eine starke Konsequenz. In dem Moment, wo nämlich bei jeder Anwendung der Regelung, die nicht kürzer werden kann, das Wort, Sie werden hier für eine Regel anwenden, kann das Wort recht länger werden oder kann auch nur gleich lang bleiben. Und damit kriegen Sie so relativ schnell das Wortproblem für diese Typ von Grammatiken entscheidbar ist, weil sie eben nicht in irgendwelche beliebigen Wachstums- oder Schrumpfungsprozesse kommen können, sondern das geht immer nur in eine Richtung und dann kann man das entscheiden. Allerdings, der Grammatiktyp wird uns nicht sonderlich interessieren, der ist ein bisschen sehr speziell. Was uns interessieren wird, sind die Typ 2 Grammatiken. Das sind die, wenn man also Grammatik von Typ 1 hat und zusätzlich noch, dass für alle Produktionen gilt, dass die rechte Seite des Alpha einfach eine Variable, ein Nicht-Terminalzeichen ist. Das sind also, sehen Sie sofort, dass in all die Regeln, wo Sie links einfach nur ein Nicht-Terminalzeichen stehen haben, dass das irgendwas übergeht. Die Beispiele, die wir jetzt gehabt hatten, die waren von der Bauart. Dieses Beispiel war von der Bauart, das war eine Typ 2 Grammatik, weil links immer nur einzelne Nicht-Terminalzeichen standen. Diese Grammatiken beide sind nicht von der Bauart, das sind keine Typ 2 Grammatiken, weil sie eben links solche zusammengesetzten Wörter hatten, die aus Nicht-Terminal- und Terminalzeichen bestanden. Und Typ 3 Also Typ 2 war eben links einfach nur ein Nicht-Terminal und Typ 3 ist noch eingeschränkter. Da muss nämlich, also es muss vom Typ 2 sein, das heißt links nur ein Nicht-Terminal, aber zusätzlich, wenn Sie eine Produktion haben, ignorieren wir mal die hier, die ist wieder speziell, dann muss das Beta, das was auf der rechten Seite steht, muss aus dieser Menge kommen. Das heißt, es muss entweder einfach ein Terminalzeichen haben, Sie haben also eine Produktion nicht Terminal geht nach Terminal, oder es muss ein Terminalzeichen gefolgt von einem anderen Nicht-Terminalzeichen sein. Also Sie kriegen eben so Sachen wie A geht nach A, oder Sie kriegen auch A geht nach A, B zum Beispiel. Das ist das, was Sie in diesen Typ 3 Grammatiken machen dürfen. Das ist schon sehr einschränkend. Und per Definition gilt schon, dass Grammatiken von Typ 3 enthalten sind in Typ Grammatiken von Typ 2. Das ist einfach so, wie es hingeschrieben. Es muss von Typ 2 sein und muss noch eingeschränkter sein. Dasselbe gilt hierfür und hierfür. Das heißt, die Grammatiken, es werden immer weniger und weniger Grammatiken, die Sie kriegen, wenn Sie von Typ 0, Typ 1, Typ 2, Typ 3 runtergehen. Was damit noch nicht klar ist, dass Sie auch weniger ausdrucken können. Es könnte ja sein, dass Sie zwar weniger Grammatiken haben, aber dass Sie mit den wenigen Grammatiken immer noch alles ausdrucken können. Ist aber nicht so. Und was viel gebräuchlicher ist, es nicht Typ 3, Typ 2, Typ 1, Typ 0, sondern man nennt die Typ 3 Grammatiken die rechtslinearen Grammatiken und die kriegen gerade, die erzeugen jetzt gerade die regulären Sprachen. Die Typ 2 sind die kontextfreien Grammatiken, wenn weiterhin auf der linken Seite einfach ein Nicht-Terminal steht und nicht noch ein Nicht-Terminal plus irgendwelche andere Zeug. Und die Typ-1-Sprachen, die hier nur so am Rande erwähnt werden, das sind die kontextsensitiven Grammatiken oder kontextsensitiven Sprachen. Und dann die Typ-0 werden oft einfach nur allgemeine Chomsky-Grammatiken oder Phrasenstrukturgrammatiken genannt. Und da kommt man dann eine sehr reiche Sprachklasse, das sind dann die rekursiv aufzählbaren Sprachen, aber da befinden wir uns dann schon im zweiten Teil der Vorlesung. Das heißt, es ist jetzt wirklich nur so ein Anschnitt dieser Begriffe und Sie müssen jetzt noch nicht vollständig also die Intuition dahinter verstanden haben. Das ist nur jetzt mal, um zu zeigen, dass es eben diese Hierarchie der Grammatiken gibt und die dann tatsächlich in eine Hierarchie der Sprachen mündet. Also wir hatten auf der letzten Folie, und das war eben das Offensichtliche, ich gehe gerade nochmal zurück, dass Sie immer weniger Grammatiken kriegen, je mehr Einschränkungen Sie an die Grammatiken stellen. Das ist einfach durch die Definition sofort offensichtlich, aber es könnte eben sein, dass Sie mit den kontextfreien Grammatiken vielleicht genauso viele Sprachen beschreiben können, wie mit den Typ-1-Grammatiken. Und das ist aber eben nicht der Fall, und das ist ein wichtiges Resultat der Vorlesung, dass wir sukzessive schreiben können, zeigen werden, hier die rechtslinearen Grammatiken, die sind echt schwächer als die kontextfreien Grammatiken. Und die kontextfreien Grammatiken sind echt schwächer als die kontextsensitiven und so weiter. Und das hier wird so ein ganz wichtiges Resultat sein, dass es eben gewisse Dinge gibt, die sich mit rechtslinearen Grammatiken nicht darstellen lassen, die sich mit kontextfreien Grammatiken darstellen lassen. Und das ist einfach ein wichtiger Erkenntnis, dass man nicht versucht, mit den falschen Werkzeugen an irgendein Problem ranzukommen. Und es gibt, also, ich habe schon mit Leuten aus dem Bereich, keinen Namen gesprochen, die sich in sowas nicht auskannten, die wollten dann immer Kommunikationsprotokolle mit regulären Ausdrücken definieren, die aber eine Klammerstruktur haben. Und das geht einfach nicht. Weil mit regulären Ausdrücken kann ich keine Klammerstruktur definieren. Und das sind halt so Dinge, die man wissen sollte. Ja, jetzt nochmal abstrakt gegen dieses Begriff des Wortproblems. Das ist jetzt einfach die Frage, wenn ich eine Grammatik habe und ein Wort über den Terminalzeichen, dann ist das die Frage, kann ich jetzt eben rausfinden, ob das Wort in der Sprache der Grammatik ist? Und was für uns in der ersten Hälfte der Vorlesung ein wichtiges Problem sein wird, für diese Typ 2 und Typ 3 Grammatiken, also für die kontextfreien Sprachen und für die linearen Sprachen, kann man da automatisch herausfinden, dass ein Wort von der Grammatik erzeugt wird. Und da ist eben die Antwort für die Typ 3 Sprachen, sind es die Frage, die endlichen Automaten, die einem da helfen. Und für die Typ 2 Sprachen, das ist komplizierter, da braucht es einen spezifischen Algorithmus, der eben so eine kontextfreie Grammatik nimmt und die benutzt, um zu gucken, ob ein Wort von der Grammatik erzeugt wird. Aber das ist nicht einfach. Ja, und wir werden eben solche Algorithmen untersuchen und ihre Laufzeit. Genau, und das im Prinzip, was wir sehen werden, sind abstrakte Formen der Werkzeuge Lex und Yak, die auch in Linux weit verbreitet sind. Lex eben für reguläre Ausdrücke, Yak für kontextfreie Grammatiken. Und da kann man noch gerade anfangen mit den regulären Sprachen, so viel Zeit haben wir noch. Das ist jetzt also das, was uns für die nächsten vielleicht 3 Wochen beschäftigen wird, 3, 4. Und was wir im Endeffekt zeigen wollen, ist genau dieses Bild hier, dass diese 3 Beschreibungsformen, die endlichen Automaten, die rechtslinearen Grammatiken, die haben wir gerade gesehen, zur Erinnerung, was waren die rechtslinearen Grammatiken? Das waren eben die, die so Progression hatten, A geht nach A oder A geht nach B, C. Und dass das genauso mächtig ist wie die endlichen Automaten, die wir gleich einführen werden, und dass das wiederum genauso mächtig ist wie die regulären Ausdrücke. Und da gibt es eben wirklich konstruktive Übersetzungen, die einem sagen, okay, wenn ich so eine rechtslineare Grammatik habe, wie kann ich die in Automaten umwandeln, wie kann ich einen regulären Ausdruck in Automaten umwandeln und so weiter. Genauso wie die Pfeile das hier zeigen. Und wenn man jeweils die paarweise ineinander übersetzen kann, dann kann man natürlich alles in alles übersetzen. Und heute möchte ich zumindest noch die deterministischen endlichen Automaten einführen. Und der Formalismus ist so offensichtlich und Sie haben sicher auch an vielen Stellen schon zumindest so beispielhaft gesehen. Hier ist ein Beispiel von einem deterministischen endlichen Automat. Was sehen wir hier? Wir sehen sogenannte Zustände. Das sind eben gerade die Kreise. Und wir sehen Übergänge zwischen den Zuständen. Das ist zum Beispiel ein Übergang. Und dass da ein Zeichen dran steht, heißt eben, ich kann von dem einen Zustand in einen anderen Zustand wechseln, wenn ich ein Zeichen lese. Das sind also Mechanismen, um Zeichen kennenzulesen, schrittweise Buchstabe für Buchstabe und dann immer von einem Zustand nach den Regeln des Automaten in einen anderen zu springen. Beispiel, wenn ich jetzt das Eingabewort BABA habe und wo fange ich an? Ich fange natürlich da an, wo es nur ein Pfeil reingibt, wo kein vorheriger Zustand ist. Da werden wir genau einen Zustand dieser Art haben. Also ich fange bei 0 an und dann will ich BABA lesen. Na ist klar, ich fange bei 0 an, lese B, das heißt dann bleibe ich in 0. Genau, nächster Zustand ist 0. Ich lese A, dann gehe ich nach 1. Genau, 1. Dann lese ich wieder B, dann gehe ich also nach 2. Das ist dann 2. Und dann lese ich noch wieder ein A und dann bleibe ich also in der 2. Das ist also die Art, wie diese Automaten, diese endlichen Automaten, Wörter Buchstabe für Buchstabe lesen und dabei ihren Zustand ändern. Und mit dieser Methode können eben die Automaten, wenn man sagt, dass die Sprachen erkennen können, bei den Grammatikern kann man generieren irgendwelche Wörter, wir sagen, wir erkennen das Wort, weil eben das Wort einfach als Eingabe reingetan wird und der Automat dann durch seine Zustände läuft. Ja, und was sollte passieren, damit er das Wort erkennt? Er müsste in einen Endzustand kommen. Das heißt, das ist ein spezieller Zustand, das sind 2 Kreise drum und das ist ein sogenannter Endzustand. Endzustand. Und das ist eben das Ziel, das Wort wird nur dann erkannt, wenn ich am Ende der Lese, des Leseprozesses in einen Endzustand gelandet bin. Das heißt, das Wort BABA wird von dem Automaten erkannt, weil ich ihn am Ende im Zustand 2 bin. Und das ist jetzt eben eine sehr einfacher Recognizer, hat aber den unschätzbaren Vorteil, dass er in linearer Zeit arbeitet. Und das ist natürlich etwas, was man gerne hat. Und abschließend möchte ich das mit der jetzt formalen Definition nochmal: ein deterministischer endlicher Automat, den nennen wir meistens einen DFA oder Deterministic Finite Automaton, der besteht jetzt aus Q, das ist eine Zustandsmenge, dann ein Sigma, das ist wie ein endliches Alphabet, und zwar das Alphabet der Eingabezeichen. Dann haben wir eine Übergangsfunktion Delta, und die leistet die ganze Arbeit. Die sagt halt immer, wir geben einen Zustand, in dem ich gerade bin, und ein Zeichen, was ich lese, in welchen neuen Zustand soll ich gehen. Das heißt, es ist eine Funktion, eine totale Funktion, die einem für jeden Zustand und für jeden Eingabezeichen sagt, wo geht es weiter, in welchen nächsten Zustand. Und wir haben einen Startzustand, so wie bei den Grammatiken einen Startsymbol, haben wir einen Startzustand, in dem der Automat loslegt. Und wir haben eine Menge von Endzuständen oder auch akzeptierenden Zuständen. Das sind gerade die, die die Wörter der von dem Automaten akzeptierten Sprache erkennen. Und das ist jetzt gerade die formale Definition, die von diesem Automaten M, das ist gerade unser M hier oben, akzeptierte Sprache ist die Menge aller Wörter W in Sigma Stern, also alle Wörter über diesen Eingabealphabet, sodass, ja, und das kommt dann eben erst das nächste Mal, das soll heißen, ich sag's mal in Worten, beginnend in W, in Q, führt W in einen Zustand in F, also in einen Endzustand. Aber was genau dieses Delta Root jetzt ist, denn hier oben haben wir nur Delta gehabt, das müssen wir auch nächstes Mal verschieben. Und für heute ist die Vorlesung damit zu Ende. Und falls Sie irgendwelche Fragen haben, in einer Viertelstunde sehen wir uns vielleicht wieder.